Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sell Like Alex Podcast bei SalesX. Ich bin mit einem Special Guest. Ich glaube, es ist die erste Folge, die wir zusammen drehen.
Was? Ist das wirklich die erste Folge? Ich glaube, wir haben schon mal einen gedreht.
Ich glaube, das ist die erste Folge. Wir können es nachgucken später.
Bro, ich glaube, du saßt mal eines Abends hier im Dings und hier im Podcast-Studio und meintest, ey, Bruder, ich habe keinen Bock auf die Podcast-Folge. Komm, lass einen zusammen machen.
Die besten 2 Wochen meines Lebens waren, wo ich die letzten 2 Wochen keinen Podcast drehen muss. Das ist wirklich, also, ich mache das gerne. Ich versuche mir Mühe zu geben dabei. Und ich weiß auch, dass man da ein paar gute Nuggets ziehen kann, aber wenn eine Sache, also wenn auf meiner Lieblingsliste von Dingen, die ich tun kann, steht jetzt nicht Podcast drehen.
Ja, und vor allem, Delilah ist ja sehr penetrant, wenn sie dich nervt mit Podcasts.
Ja, ne? Ey, das ist radikal. Ey, ich wollte mich aus dem Büro sneaken und die Podcast-Folge morgen machen, ist schon 21 Uhr, aber ich wurde einfach aufgehalten. Ja,
manchmal ist es so ein Katz-und-Maus-Spiel, das ist schon echt lustig.
Dennoch, du hast dich gar nicht vorgestellt.
Ja, mein Name ist Ralf Schneider, ich bin Kundenberater hier bei SalesX. So ziemlich lange hier schon mittlerweile.
Wir sind seit 5 Jahren hier.
Ja.
Vier oder 4,5, ne?
Ja, so ungefähr. Und ja, heute geht's darum, dass wir heute einfach mal ein bisschen schnacken. Alex, du hast ein Thema mitgebracht. Ich bin sehr gespannt darüber, was du heute mit uns teilen möchtest, beziehungsweise was für auch von deiner Seite aus der Inhalt dieses Podcasts sein sollte. Ja, du hast es mir im Vorfeld noch nicht verraten.
Ich habe es dir nicht verraten, deswegen wollte ich quasi ins Messer reinlaufen lassen und deine transparente Meinung haben zu unserem Monaco Masterpiece. Wir waren ja, für die Leute, die es nicht wissen, vor einer Woche in Monaco. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Felgen
zerdämmt. Stimmt, du hast deine Felgen auseinandergenommen.
Ich habe meine Felgen aus. Die Straßen in Frankreich sind super eng. Alles aber nicht schlimm. Monaco hat trotzdem was gemacht, war gefüllt mit super viel Value. Also ich meine, ey, wir hatten geistkranke Gastspeaker da.
Ja, das war echt heftig.
Jochen Schweizer, Jack Nasher.
Ja, Jochen Schweizer war ja erstmal eine Einladung. Also der hatte ja Bock, einfach Teilnehmer zu sein. So hat er sich ja auch einfach so entschieden zu sagen, ey, so ganz spontan.
Ja, natürlich, weil ich immer viel zu erzählen dachten wir, ey, komm, erzähl mal was. Mike Francis,
auch super, super krasser Typ, ja.
Und heute erzählen wir den Leuten, ja, wir tun so, als ob wir euch einfach Value geben. Eigentlich wollen wir euch pitchen für das nächste Jahr.
Ja.
Für das nächste Monaco Masterpiece 2025. Aber ich muss fairerweise sagen, das haben wir alle nach diesem Event gesagt, das war wirklich das gelungenste Monaco Event.
Ja, und vor allem, ich glaube, dass wenn du halt eine sehr, sehr viel, sehr, sehr hohe Schlagzahl an Events hast, die du die ganze Zeit veranstaltest über ein gewisses Jahr, und wir machen das jetzt auch schon ein paar Jährchen, dann entwickelst du natürlich bei jedem Event dich immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und das war jetzt, glaube ich, das dritte Monaco Masterpiece, was wir jemals hatten.
Soweit ich weiß, erste oder? War mit Jordan, das zweite war mit Jordan und Ryan.
Genau, und das ist jetzt, genau, das ist jetzt das dritte. Und ich meine, man lernt natürlich auch immer viel dazu. Props auch an das Event-Team, vor allem an Jula, sie hat halt ein sehr, sehr geiles Event auf die Beine gestellt. Und das, was da extrem, extrem heftig war, ist, dass die Impressionen von unserer Seite aus, also was ich gemerkt habe, ich war ja jetzt schon ein paar Mal in Monaco und du ja auch.
Ja, wir sind oft da.
Und was ich gemerkt habe, ist, bei so einem Event lerne ich Monaco immer auf einer ganz anderen Basis kennen. Also jedes Mal, ich meine, das ist so ein kleiner Ort und jedes Mal lerne ich Monaco auf einer ganz, ganz anderen Art und Weise kennen. Rein.
Ja, genau. Ja, man, es fühlt sich immer so vertrauter an.
Genau. Und am Anfang war das so, man hat gar nicht mit den Leuten gesprochen, die einen im Hotel de Paris zum Beispiel empfangen haben. Mittlerweile kennt man die Leute. Mittlerweile merkt man, okay, der hat zum Beispiel türkische Herkunft. Auf einmal unterhält man sich mit denen und so weiter und so fort.
Ey, dieses Servicepersonal, da ist so geistkrank, dass wir waren 4-5 Mal da und die merken sich das einfach.
Ja, das ist krass.
Das ist wirklich radikal. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen.
Die Bro, ich sag dir ganz genau, woran das liegt. Das liegt daran, dass wir ein gutes Trinkgeld geben.
Meinst du, ja?
Ja, ja.
Also,
ja,
da kostet eine Zigarettenpackung 50 Euro, glaube ich.
Nein, also 25.
25?
Ich glaube, im Hotel Paris kosten die 25 oder 30. Im Hermitage, glaube ich, kosten die auch so 20 ungefähr.
Ja, aber wir wollen ja nicht über die Zigarettenpreise in Monaco reden. Wir wollen darüber reden, was waren die Key Learnings, die man so mitnehmen konnte. Weil ich weiß nicht, wie es also ich denke mal, dass bei allen Mitarbeitern von uns gleich ist. Ich versuche ja Monaco immer auch so als Teilnehmer mitzunehmen, weil die Nuggets, die man da zieht, sind schon super relevant. Also gerade, also für mich war ein Highlight der Vortrag von Jack. Mhm. Muss fairerweise sagen, geistkrank, was er da so erzählt hat. Darauf kann ich auch gleich ein bisschen eingehen. Aber was für dich so aus deiner Perspektive Dinge? Man muss aber auch fairerweise sagen, in Monaco, bei den Vorträgen, man muss schon sehr genau zuhören, weil die Leute, also größere Leute, die super viel Know-how haben im Leben, die geben, also das ist immer schwierig, denen zu folgen, weil sie super komplex Dinge erklären und so eine Message hinterlassen in ihren Aussagen, die man erstmal raffen muss.
Ja, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
Ja, genau.
Und ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich habe meinen größten Value nicht von den Vorträgen gezogen. Meinen größten Value habe ich persönlich daraus gezogen, mit den Leuten grundsätzlich zu netzwerken und mal mit denen zu sprechen. Und also einer meiner größten Learnings war zum Beispiel am letzten Tag des Monaco-Events, wo ich frühstücken war im Hotel de Paris und Michael Francis da mit seiner Familie saß. Und das, was mich extrem beeindruckt hat an diesen Menschen, und das ist für mich auch ein sehr, sehr starkes Learning gewesen, der ist danach, hat er sich nochmal verabschiedet. Dann war das tatsächlich so, dass ich dann doch noch da saß und so weiter und so fort. Dann bin ich nochmal aufgestanden und habe mich bei ihm verabschiedet und habe ihm gesagt, hey, vielen Dank für den Mehrwert und so weiter und so fort. Natürlich auch mein Broke-Englisch. Und das, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist, seine gesamte Familie und er, die waren halt so bodenständig. Also die waren, das waren wirklich...
Ich muss dabei sagen, Marc Francis ist, glaube ich, die bekannteste Person, aber der Typ ist sehr korrekt.
Ja, ja.
Also für also, die das hat mich wirklich umgehauen.
Das ist
normalerweise krass. Ist das nicht so. Also nichts gegen solche Leute, aber so, was ist Celebrities? Sind ja keine Celebrities, aber so sehr, der hat ja einen Podcast auch mit Tate gemacht, das ist schon relativ bekannt. Sehr bekannte Leute, die sind in der Regel nicht so
korrekt,
gesprächig, ja.
Die sind nicht gesprächig, weil sie sich denken, okay, wieder irgendein Rookie oder was auch immer.
Ja, die werden ja nonstop gefragt. Du fragst den, ja, ey, natürlich, wir fragen Leute es nonstop, ey, wie machst du das, wie machst du dies? Wir versuchen ja auch immer Nuggets rauszuziehen. Aber der Typ war wirklich sehr korrekt.
Bro, er war sogar so korrekt, dass er einem Mitarbeiter von mir, Paul, seine Nummer gegeben hat. So, melde dich immer so, wenn was los ist und so weiter und so
fort,
wenn
du noch Fragen hast.
Also, das war geistkrank. Der Typ war einfach bodenständig as fuck. Und was ich halt gemerkt habe, und das ist eigentlich so das Key-Learning, was ich aus den Gesprächen mit Michael auch rausgezogen habe, ist das nicht, was er gesagt hat, sondern die Art und Weise, wie er mit mir geredet hat.
Ja, in sehr ruhigen Ton.
Genau, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ne, wer bin ich und wer ist er? Er hat eine Vergangenheit, ja okay, ich will mich jetzt nicht runterspielen, so, ich bin jetzt auch kein dahergelaufener Typ, aber ja. Der hat eine Vergangenheit, der hat ein extrem, extrem profitables Business aktuell und der Typ hat es einfach zum gewissen Punkt geschafft. Naja gut, die Frage ist natürlich, was hat er damals gemacht? Ja okay, der war auch im Gefängnis und so weiter und so fort, alles fein, aber er hat daraus gelernt und er ist super, super reflektiert. Und das, was ich von ihm gemerkt habe, ist einfach die gewisse Bodenständigkeit, die trotzdem noch da ist, die bei sehr, sehr vielen Menschen, sobald sie mehr Geld und mehr Fame bekommen, einfach weggeht. Also diese Bodenständigkeit war bei ihm hundertprozentig da. Und vor allem, man hat einfach gemerkt, dass seine Art und Weise, wie er Sachen transportiert hat, gar nicht so diese klassische, ich stelle mich in den Mittelpunkt Weise ist, wie bei den meisten Celebrities tatsächlich, sondern er das sehr, sehr, ja, also so ein bisschen zurückgenommen erklärt hat und er hat sich nicht für besser gehalten, als er ist.
Es hat sich so angefühlt bei seinem Vortrag, als ob er, also sein Vortrag hat sich nicht angefühlt wie ein Vortrag, sondern er hat sich eher angefühlt, als wird ein weiser Mann sich mit dir hinsetzen und nur mit dir und dir und also nur mit dir reden. Also man hat das Gefühl, er hat mit einem selber geredet.
Ja, wie so ein Opa, der im Schaukelstuhl sitzt.
Ja,
so,
ja, genau.
Und so von seinen Weisheiten erklärt. Und das war extrem, extrem krass. Also ehrlicherweise, das war wirklich krass, das einmal so zu hören.
Er hat auch eine sehr ruhige Art, Mann. Also ich kann mir vorstellen, dass der Typ, also Leadership, er hat ja viel über Leadership auch geredet.
Ja.
Und das hat mir so wieder gezeigt, ein ruhiger, also ein Leader ist ja in der Regel immer so ein Fels in der Brandung. Ja, egal was passiert, den erschüttert nichts, weil Leute vertrauen sich dir an, wenn du eine gewisse Kontinuität und eine Konstanz an den Tag legen kannst. Das heißt, dass du nicht so ein volatiler Typ bist und von A nach B springst, sondern egal was irgendwie passiert, dass du immer für alles irgendwie eine Lösung parat hast. Das macht für mich zum Beispiel einen guten Leader aus. Das heißt, selbst wenn mal alle Leute paniken und alle Leute sagen, oh, alles ist beschissen, man kommt nicht voran. Ein guter Leader bewahrt immer Ruhe und bietet den Leuten auch Sicherheit, weil der halt einfach cool bleibt in der Situation. Er hat auch gesagt in seinem Vortrag, eine gute Führungskraft ist jemand, der den Leuten in schwierigen Phasen Sicherheit geben kann. Und die Art und Weise, wie er geredet hat, super langsam, ja, ganz entspannt, hat sich nicht verhaspelt, hat sich seine Zeit genommen, der ist im Schneckentempo zu dieser Bühne gegangen. Ja, wenn er geredet hat, seine Gestik, Mimik, war alles so ein bisschen in Slow-Mo, aber
ja, muss er sagen, der ist auch schon ein bisschen alt, ne?
Ja, der ist auch ein bisschen älter, aber das ist auch seine Art. Aber man muss fairerweise sagen, super entspannter Typ.
Ja,
also der
ja.
hat jeglichen Stress, den ich in der Sekunde hatte oder allgemeinen Stress hatte, der hat aus meinem Körper rausgezogen in der Sekunde, wo ich mit ihm geredet habe.
Ja, 100%.
Das war krass.
Und was ich halt gemerkt habe, seine Ruhe, also er hat halt teilweise echt harte Stories ausgepackt, ne, so aus seinem Leben und so weiter und so fort. Dinge, die er halt auch in seinem Buch geschrieben hat. Und als er hat eine Story ausgepackt, wie er damals in quasi aufgenommen wurde und die haben zu ihm gesagt, hey, wenn deine Mutter am Sterbebett ist und wir dich rufen, dann musst du auf deine Mutter, auf gut Deutsch gesagt, scheißen und zu uns kommen. Wir sind deine Familie. Und er hat das so gesagt und so unerschütterlich gesagt, so ausgesprochen, dass man einfach gecheckt hat, dass der Typ extrem, extrem rational und vor allem extrem abgehärtet ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Führungsstil. Dass er,
ja, ich glaube, der haut nichts aus den Socken.
Ja, genau. Dass er wirklich ein Fels in der Brandung ist und dass er seine Emotionen extrem stark im Griff hat.
Weißt du, dann kam von Michael Francis, er richtig ruhig zurück, also ruhig zurückhalten, super entspannt, ja, bietet super viel Confidence, Sicherheit, hin zu Tai Lopez.
Ja.
Und Tai Lopez war das komplette Gegenteil.
Ja, 100%.
Der Typ war auf, also der hatte auf jeden Fall Nitroglycerin-Ton drin. Und hat super schnell, straight to the point, kranke Facts, viel über Marketing geredet, über Psychologie auch. Ja, wie tickt der Kopf, oder wie ticken die Menschen? In Lichtgeschwindigkeit hat der Typ geredet. Also man hat gemerkt, der hatte 10 Gedanken gleichzeitig. Hm. Ja, es war schwierig, ihm zu folgen. Aber man konnte es, wenn man sich zusammengerissen hat, man musste immer sehr aufmerksam sein. Also ich habe, glaube ich, 10, 15 Kaffee mir reingeknallt in dem Tag. Aber es war krass und bis hin zu da. Also ich fand, dieses Event war sehr gelungen, weil wir hatten eine geile Mischung.
Ja, ja.
Wir hatten super straight to the point. Tai hat super viel erzählt, viel Value rausgehauen. Ich hab 3, 4 Blöcke vollgeschrieben. Bis hin zu Michael Francis, hat seine Weisheit mitgegeben. Verhaltensregel konnte man sich sehr, sehr gut adaptieren. Und ich versuche immer bei so Speakern, wenn ich so Speaker sehe, ich achte mal drauf, natürlich, was sie sagen, aber ich gucke mir natürlich auch immer ab, weil ich natürlich auch bei meinem Event das alles rocken will, wie die Leute so vortragen und wie die Leute sowas erzählen und warum die Menge so verblüfft die Leute anschaut und so gefesselt ist, weil ich war bei super vielen Vorträgen in meinem Leben dabei, da bin ich fast eingepennt.
Also, du bist so ein Vertriebler, dass du Verträge mit Vorträgen
verwechselst. Verträge mit Vorträgen, ja. Verträge habe ich auch viele in meinem Leben gemacht, aber ich war bei super vielen Vorträgen dabei, wo ich fast eingeschlafen bin. Und solche Leute haben immer eine Sache an, die sind sehr charismatisch, man will denen wirklich gerne zuhören. Ich weiß nur, wie das erste Mal bei Jordan Belfort war, bei dem ersten Monaco Masterpiece. Wir haben alle nicht geschlafen.
Ey, das war krass.
Die Reise dahin war ein Horror. Wir waren 48 Stunden wach, alle hatten Augenringe, also das Sales-Team, nicht die Kunden, aber das Sales-Team. Weil die Reise war eine Odyssee. Ja, wir kommen da an, der Typ geht in den Raum rein, sagt 2 Sätze, alle sind hellwach. Bam.
Das war krass.
Der hat es geschafft, uns wach zu machen mit seiner Art und Weise, wie er das gesprochen hat. Deswegen merke ich immer wieder eine Sache. Super viele Vertriebler kommen immer wieder zu mir und sagen, ja, ich erzähle mal oder ich sag dieselben in Live oder in Gruppencalls oder in Live-Call, die wir häufig machen, ist ja alles Live-Call. Der ist ja bei uns immer donnerstags. Kommen immer die Leute und sagen, ja, was soll ich sagen, wenn das und das passiert als Beispiel? Ja, so basic Einbahnspannungsfloskeln. Ich bin immer kein großer Freund davon, weil es ist eigentlich scheißegal, was du darauf antwortest. Weil du kannst eins zu eins adaptieren, was ich sagen würde, aber das wird nicht funktionieren, weil die Art und Weise, wie du etwas sagst, ist viel, viel wichtiger.
100%.
Ich hab gemerkt zum Beispiel, wenn man in Verkaufsgesprächen ist und die Leute nach einer Garantie fragen, ja, zum Beispiel nach irgendeiner Sicherheit fragen, du alleine über deine Stimmlage den Leuten das Gefühl geben kannst, als ob du die Frage gerade mit einem Ja beantwortet hast. Als Beispiel, wenn Leute fragen, hast du eine Garantie, kannst du natürlich sagen, nein, kannst aber auch so wiedergeben und den Leuten so die Angst nehmen, auf wenn du mit einem super entspannten Tonus an die ganze Sache rangehst, dass Leute das Gefühl haben, dass es eine Garantie gibt. Ja, jetzt nicht in dem manipulativen Sinne, aber...
Aber dass sie sicher sind so.
Ja, dass sie sich sicher fühlen. Und da ist mir wieder aufgefallen, deine Stimme kann super viele Metriken an den Tag legen, weil zum Beispiel kannst du super viel, also was super viele Vertriebler drauf haben, sie haben ein Ziel, das ist Push, Forward, ja, sie pressen die Wörter aus ihrer Lunge raus, sie reden klar, fact to the point, super laute Betonung, aber gibt's auch eine Stimme, die zum Beispiel wählen würde, wenn ich so einen Podcast machen würde, wo ich eher smooth, lean back, ja, wo ich versuche, Sicherheit in meiner Stimme zu verkörpern und Leuten eine gute Atmosphäre zu geben, was ja auch ein wichtiges im Vertrieb. Du kannst nicht die ganze Zeit mit dem Vorschlaghammer durchgehen. Du musst manchmal auch den Leuten, das ist immer sehr, sehr wichtig, ein gutes Gefühl geben. Super viele Leute da draußen scheitern an diesem einen billigen Einwand am Ende, von wegen, ja, mein Gefühl passt nicht. Alles hört sich gut an, irgendwie brauche ich das auch, ihr seid auch vielleicht die richtige Firma, aber irgendwie, was sagt mir nein? Wenn Leute das sagen, dann habt ihr sie nicht ganz abgeholt in dem Moment. Und da ist mir auch aufgefallen, was Jack Nash an dem Vortrag gesagt hat. Er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn man so Verkaufsgespräche macht oder so Verhandlungen führt, wenn Leute sich eine Stunde lang hinsetzen mit euch, dann haben sie im Kopf eigentlich schon gekauft. Das hat mich in dem Moment schockiert, weil ich dachte immer, das ist nicht so. Aber er hat gesagt, ey, niemand wird sich hinsetzen, eine Stunde lang, das dritte Mal mit euch sprechen, wenn er nicht schon irgendwie Lust hätte, das zu machen. Und das hört sich auch plausibel an, weil ich würde mich niemals eine Stunde hinsetzen mit irgendjemandem, wenn ich nicht irgendwo Interesse daran hätte. Er hat dann gesagt, ey, die Leute suchen eher Fehler bei euch, weshalb sie es nicht machen sollten, als sich selber zu verkaufen, dass sie es machen sollten.
100%, ja.
Das heißt, er hat gesagt, ey, wenn ihr eine Verkaufsgespräche habt, ist auch eine wichtige Kunst, nämlich nicht zu viele Fehler zu machen. Ja, die Fragen super zu beantworten, kompetent drüber zu kommen, auf alles eine Antwort zu haben. Es ist ein kompletter Killer, im Verkaufsprozess Dinge nicht zu wissen. Und was Jack Nash auch, also muss man fairerweise sagen, was der richtig gut einbaut, der hat, also der hat ein krankes Allgemeinwissen.
Ja, und ich glaube, das kommt in Kombination mit seinem Humor, ist auch krass, ne?
Ja, er ist ein super humorvoller Typ und er haut Fakten raus. Da denkst du dir gerade in dem Moment, wie kann das alles in einen Kopf reinpassen?
Ja, also ich war tatsächlich bei dem Vortrag von Jack, war ich nicht zu 100% dabei, muss ich fairerweise sagen. Aber das, was ich mitbekommen habe, vor den Pausen und so weiter und so fort, und ich war unten, hab gearbeitet, ich habe an dem Launch unserer Community gearbeitet. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass er die Meute angesteckt hat, weil so viel gelacht wurde. So, ich dachte mir jetzt wieder, ey, ähnlich wie in Warschau, der hat richtig, richtig Gas gegeben und der hat richtig Vollgas gegeben. Und habe mich dann im Nachgang nochmal mit ihm unterhalten und im Vorgang, wir sind ja mit ihm auch Helikopter gefahren. Ey, super, super geiler Typ. Also der ist auch extrem, extrem lustig. Wie er da mit seiner Pilotenbrille aus dem Heli ausgestiegen war, das war schon echt lustig, ja.
Es sah aus, als würde er irgendwelche Privatjets verkaufen.
Ja, das war krass.
Aber unabhängig davon, was war so ein Value Point, den man so mitnehmen konnte? Es war eine wichtige Sache, er hat eine Story erzählt, dass er zum Beispiel sich mal mit irgendeinem Freund oder Geschäftskontakt getroffen hat und er war in einer Stadt, die er gar nicht kannte. So, und dann wollten die sich in einem Café treffen und dann ist er angekommen, hat gesehen, da sind zwei Cafés nebeneinander. Einmal Starbucks und irgendein italienisches kleines Café, was jetzt nicht besonders aussah. Und er wusste nicht, wo genau die sich treffen wollten, deswegen dachte er sich, alles klar, ich trinke einen Kaffee, ich gehe zu Starbucks, weil bei Starbucks mache ich nichts falsch. Dann ist ein Kollege zu ihm gekommen und weil Jack war ein bisschen vorher da, und hat zu ihm gesagt, ey, warum bist du wahnsinnig, warum gehst du zu Starbucks? Der Kaffee schmeckt hier 9:15, schmeckt scheiße, das ist der beste Espresso in der Stadt. Ja, in 100 Kilometer Umkreis. Und dann hat Jack gesagt, ey, die Leute kaufen nicht das, was sie haben wollen, sondern eher das, wovor sie am wenigsten Angst haben.
100%, ja.
Das heißt, mir ist auch wiederum aufgefallen, super viele Vertriebler da draußen, wenn sie Produkte verkaufen, verkaufen sie Blackboxen. Das heißt, die Kunden haben gar keine Ahnung, was passiert, wenn sie den Auftrag buchen. Klar sagen die Leute, ja, wir machen jetzt ein Onboarding aus, aber für die Leute ist wichtig, was passiert in dem Onboarding? Was passiert nach dem Onboarding? Wie kommunizieren wir? Was passiert, wenn dieses Szenario eintrifft? Ja, wann geht die erste Kampagne online? Was muss ich bis dahin tun? Wie können wir den Start nach vorne schieben? Wie können wir den verzögern? Wie reagiert ihr, wenn ihr Mitarbeiter von mir, ich mit einbeziehen will in die Kampagnenplanung als Beispiel. Das ist mir aufgefallen. Super viele Leute da draußen verkaufen Blackboxen. Die Leute haben gar keine Ahnung, was mit, ich erwische mich selber dabei, wo ich den Leuten erzähle, was passieren wird bis zum Onboarding. Ja, und denen erkläre, dass sie mit uns arbeiten wollen und ganz, ganz viele Benefits nenne und Leute das dann kaufen. Aber ich oft auch die Situation habe, wo ich selber vergesse, den Leuten ganz genau zu erklären, was passiert, wie kommunizieren wir, was machen wir, wie machen wir das. Ich bekomme von meinem Vertriebler immer das Feedback, dass ich immer so wenig Informationen wie nötig raushaue, ja, weil ich mir das natürlich aufspare, um am Ende des Tages in der Einwandbehandlung, falls es zu einer Einwandbehandlung kommen sollte, glänzen kann. Aber was ich auf jeden Fall adaptiert habe, ist zu versuchen, auf jeden Fall diesen Kaufimpuls, der ja kommen wird, wie läuft das konkret ab, was ich auf die Frage hin, Leute, was passiert, wenn wir das jetzt machen, zu kontern und vorweg den Leuten super detailliert zu erklären, was passiert, wenn sie das jetzt machen sollten. Das heißt, mir ist aufgefallen, im Salesprozess folgende Sache einzubauen, die Art und Weise, was ihr macht, ja, was sind die Benefits, was konkret können die Leute erwarten, haltet das so simpel wie möglich, versucht super viel über Beispiele zu gehen, super clean und simpel das so zu halten, dass auch ein Dreijähriger verstehen würde, was sie da anbietet, aber was passiert, wenn ihr miteinander arbeitet, wie das abläuft, das müsst ihr so detailliert wie möglich erklären, damit ihr den Leuten das Gefühl gibt, dass sie ganz genau wissen, was passiert, weil die meisten Leute kaufen nicht oder der Verkaufsprozess verzögert sich, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt.
Ja, 100%. Die wissen halt nicht, was auf sie zukommt und deswegen sind sie halt auch in einer gewissen Ungewissheit, die Entscheidung zu treffen. Und dann sagen sie, ja, mein Bauchgefühl sagt das und das und das.
Ich will Zeit haben, um mir das anzuschauen.
Genau.
Am Ende des Tages ist es ja so, wenn du ein Produkt kaufst, dann weißt du ja ganz genau, was du bekommst. Wenn du ein iPhone kaufst, deswegen kaufen ganz, ganz viele Leute iPhone, deswegen ist auch kein riesen Sales-Prozess, ein iPhone zu kaufen, weil man ganz genau weiß, was man bekommt. Man bekommt ein verdammtes Handy, jedes Mal wird irgendwie die Kamera besser, die Hälfte der Funktion nutzt man nicht, aber man bekommt ein Handy.
Ja,
und das sind die Fähigkeiten. Wenn man ein Auto kauft, auch wenn das 300-400k Dealvolumen ist, was man in dem Moment eingeht, aber man weiß ganz genau, was man dafür bekommt.
Ja, 100%.
Und bei digitalen Dienstleistungen, Marketing, ich schalte Werbung für dich, ich rekrutiere Mitarbeiter für dich, ich mache jetzt Headhunting-Dienstleistungen, da wissen die Leute nicht, was genau bekomme ich dafür. Also klar, irgendwo das Ergebnis, hey, du kriegst einen Mitarbeiter oder wir machen Kampagne, du gewinnst mehr Kunden, aber detailliert, was heißt das? Mit wie vielen Kunden kann ich perspektivisch rechnen? Richtwerte mitgeben? Ja, wie reagieren wir, weil es mal nicht klappen sollte? Wie läuft der erste Monat ab? Wie läuft der zweite Monat ab? Wie sieht es perspektivisch gesehen aus, Ralf, mit dir, wenn mir die drei Monate gefallen sollten und ich sage, ich will langfristig gesehen mit dir arbeiten? Es gibt oft den Einwand, dass die Leute eine Erstzusammenarbeit cool finden würden, aber sie nicht wissen, ob das auch langfristig gesehen bleiben würde. Deswegen die Leute sich das überlegen. Sehr oft mit Bestandskunden. Ja, wenn ich mir immer das Feedback einhole, ich rede mit Bestandskunden und sage, hey, bei Leuten, wo es am Anfang ein bisschen knifflig war in der Einwandbehandlung, hey, warum genau Und das sind immer die Leute, die zum Beispiel in so einem Szenario waren, das sind immer die Leute, die super, super einfach bei uns verlängert haben. Und ich frage den Leuten dann immer wieder, hey, warum hat es denn, ich meine, du hast jetzt das zweite Mal verlängert, wir hatten nicht eine Sekunde Einwandbehandlung wegen der Jahresbetreuung, wegen der Dreimonatsbetreuung hatten wir aber irgendwie 1,5 Stunden Einwandbehandlung. Woran lag? So hat er gesagt, hä? Ich meine, ich bin jetzt ja fast 2 Jahre bei euch und deswegen musste ich mir das ja am Anfang gut überlegen, ob ich 2 Jahre bei euch bleiben will oder nicht. Oder weil das wird ja schon was Langfristiges.
Ja, 100%.
Und das hat den Klick gemacht in dem Moment. Der hat nie überlegt, ob er 3 Monate mit uns machen sollte oder nicht. Sondern er wusste von vornherein, dass wenn er etwas macht, das immer langfristig machen will. Deswegen ist dieser Einwand entstanden. Und das dadurch, dass ich ihm damals nicht ganz genau erklärt habe, worauf er sich da einlässt, wie es ist, langfristig mit uns zu arbeiten, hatte ich 1,5 Stunden Einwandbehandlung.
Safe, ja.
Das ist mir in diesem Vortrag, wo Jack das erwähnt hat, so blitzschnell eingefallen. Und deswegen dachte ich, alles klar, man muss den Leuten ganz detailliert erklären, was auf sie gut zukommt, damit sie keine Angst davor haben. Nichtsdestotrotz, wir reden jetzt seit 21 Minuten, ist eine XXL-Folge gewesen. Ich und Ralf gehen gleich was essen.
Auch entspannt.
Und für die Leute, die es nicht wissen, ich muss jetzt natürlich Eigenwerbung machen, ja, dieser Podcast ist nicht dafür da, dass wir uns hier hinsetzen wie Fanboys und darüber reden, wie toll unsere Speaker sind. Monaco Event geistkrank, wer auf 6-stellig Aufwärtsflughöhe ist, cashflow-technisch 200-300k und Marktführer werden will, Monaco ist das Event für euch.
Ja, es muss, 100%.
Und wer da hinkommen will, ja, Ralf hat natürlich in der Monaco-Zeit ganz, 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 ganz geile Dinge gemacht. Wir haben eine School-Community gelauncht.
Ja, richtig.
Die School Community, ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, also das, was ihr dafür bekommt, ist geisteskrank.
Es ist free, also ihr habt eine komplette...
Ihr zahlt nix.
Genau, ihr habt eine komplette Community for free. Was meine ich mit Community? Sag.
Ihr habt kranke Videotrainings,
ja.
Wie ihr jeden Shit macht, Sales, Lead Gen, Upselling,
genau.
Alles drum und dran. Ja,
Angebotsstruktur, Pricing.
Ja. Könnt ihr mit diesem Videokurs eine Agentur aufbauen, die 200-300-400k im Monat dreht. Und zudem haben wir noch sogar noch Live-Calls. Wir haben die original jede Woche einen Live-Call, ne?
Wir haben jede Woche einen Live-Call, teilweise mit Leuten, die 7- bis 8-stellig im, also 7-stellig machen oder 8-stellig im Jahr machen.
Also Kunden von uns.
Kunden von uns, genau. Die euch extrem geile Insights geben können, in Bezug auf, ja, Agentur-Scaling, ne? Also auch von ihren Erfahrungswerten berichten können. Und Live-Calls auch mit Alex. Und Tarek und
David. Das ist der beste Live-Call.
Also wir haben jede Woche einen Live-Call, wo es halt wirklich um extrem krassen Value geht und ja, vor allem eine geile Plattform, wo sich Gleichgesinnte austauschen können und ja, einfach wachsen können. Und das alles komplett for free, weil wir einfach gemerkt haben, ey, die Inhalte, die habt ihr sowieso, darauf könnt ihr sowieso irgendwie immer zugreifen, online, was auch immer. Wir geben euch sie einfach komprimiert mit, weil das, was wirklich das Relevante ist, ist die Implementierung und das machen wir gemeinsam. Und
die Umsetzung,
genau. Das machen wir gemeinsam in unserer Beratung. Und wenn ihr da schon mal die erste Basis habt, dann können wir da weiter schauen.
Und für die ganzen Leute, wie sie in die Community kommen, kann ich euch vielleicht ganz kurz nochmal erklären, aber grundsätzlich für die Leute, die den Podcast hören, die große Verfechter von dem Select Alex Podcast sind, ich bekomme mal super, super viel Feedback. In diesem Live-Call könnt ihr live eure Fragen stellen. Das heißt, wir können live gemeinsam miteinander sprechen. Mega geil. Tritt auf jeden Fall dieser Community bei. Solange wie der Vorrat reicht. Ne?
Solange wie der Vorrat reicht, ja.
Genau.
Ja, und wie ihr darauf kommt, sehr, sehr einfach. Ihr müsst einfach auf YouTube gehen, unser neuestes Kampagnenvideo euch anschauen und darunter erhaltet ihr einen Link, also findet ihr einen Link in der School Community und da könnt ihr einfach beitreten, auf ganz entspannt.
Easy. Ich freue mich da, die ersten Leute zu sehen. Mit den Leuten, ersten Leuten zu interagieren. Ich hoffe, ich sehe euch dann beim kommenden Live-Call, ja, wo wir dann gemeinsam reinstarten. Und ich würde sagen, ist so eine geile Alternative, eine geile Nachricht für alle Leute, die jetzt hier zuhören und sagen, alles gleich, wir richtig reinbuttern. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, mein Freund.
Gerne, und jetzt lass uns ein Steak zerfetzen, ne?
Wir gehen jetzt ein Steak essen.